Ja, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Dieser Vers aus dem Psalm 66 ist der namensgebende Vers für diesen Tag, Rogate, betet. Ja, allerdings, wir haben eine ganze Reihe von Anliegen, für die und über denen wir beten sollen, dürfen, können. Innerhalb einer Woche, ein bisschen länger als eine Woche, 3 Geschwister aus der Gemeinde verloren, also 3 Mitglieder unserer Gemeinde. Hannelore ist heute verstorben. Das sind schon, auch gerade für die Familien, aber für uns als Gemeinde, das sind schon Erlebnisse, wenn man dann fragt, und was wird mit mir, Herr? Ich habe in meinem PC eine E-Mail aus dem Landesverband hier in Nordrhein-Westfalen. Wir sollen für Andi Balsam beten. Er ist junger Pastor, hat jetzt vor ein paar Jahren erst seine Vikariatsarbeit geschrieben. Er hat Krebs, massiv, und der Krebs zum wiederholten Male kommt jetzt so massiv, dass er kaum noch reden kann. Wahrscheinlich steht er kurz vor seinem Tod. Ein junger Kollege. Wir waren jetzt in Pinneberg, wir haben uns mit unserem Semester getroffen und danach waren wir ja zur Rentnertagung, wo uns beigebracht wird, wie wir unserem Nachfolger möglichst wenig auf den Füßen stehen. Aber auch bei unserer Zusammenkunft, wie geht es dir und so weiter, haben wir uns erinnert an einen damals ja jungen Kollegen, der zunächst einmal seine Frau an Knochenkrebs verloren hat, musste hier die ganze Seite weggenommen werden. Und dann hat er neu geheiratet, sie bekam ein Kind und dann ist er an Krebs verstorben. Es gibt Situationen, da weiß man gar nicht, wie schnell man eigentlich beten sollen für all das. Und dann ist der Krieg noch da und dann ist das, was wir an Teuerung haben. Ich habe jetzt die 3. Erhöhung für Gas und Strom und all solche Sachen und das eine und das andere kann man kaum noch ausrechnen. Und das Fleisch wird teurer und das Benzin wird teurer und so weiter und so weiter. Es sind so viele Gebetsanliegen, wo wir gar nicht mehr wissen, wohin soll man denn eigentlich so schnell beten? Was bleibt denn da noch übrig an Normalität? Wenn das eine kommt und das andere geht, und was, Herr, ist mit mir, was ist mit meinem Leben, bin ich auch geborgen in dir? All solche Fragen kommen ja dann. Viel Grund zum Beten. Und wenn man dann hört von Korrespondenten, die sagen, in Afrika schlägt die Hungersnot schon voll durch, weil sie sich diese teuren Preise gar nicht mehr leisten können, wo wir sagen, oh, gut, 1 Euro mehr oder 2, ist halt ärgerlich, aber wir können es uns leisten. Aber da ist dann Tabula rasa, weil das Geld überhaupt nicht mehr reicht. Was wird das? Rogate, betet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht betet. Ja, das ist tatsächlich ein Thema, um was man sich kümmern soll, dass wir miteinander als Gemeinde beten, dass wir Gott darum bitten, dass er handelt. Und dann ist natürlich die Frage, ja, Gebet, wie macht man das? Wie macht man das? Wie betet man eigentlich richtig? Kann man da falsch beten? Kann man so beten, dass Gott sagt, na, das höre ich gar nicht drauf? Erhört Gott alle Gebete? Was ist Gebet eigentlich? Und das ist auch der Ausgangspunkt von dem Predigttext heute. Die Jünger beobachten Jesus beim Gebet und merken, da ist irgendwas anders bei ihm, anders als das, was wir üblicherweise mit Gebet verbinden. Man geht in den Tempel, betet liturgische Gebete, liest vielleicht auch irgendeinen Psalm und dann geht man nach Hause. Aber Jesus macht da irgendwas anders. Man hat den Eindruck, er redet irgendwie mit jemandem, der da ist, den man nicht sehen kann. Herr, lehre uns beten. Damit beginnt das Kapitel, wo unser Predigttext rausgenommen ist. Da ist Kraft, da ist Stärke, da ist Zuversicht, da ist Vertrautheit, da ist Unmittelbarkeit. Er redet mit Gott, nicht so liturgisch, wie man am Tempel zu reden mit Gott gewohnt war. Bring uns doch das Gebet bei, mach uns deutlich, wie wir beten können. Und dann sagt Jesus, Vater unser im Himmel, und bringt den Jüngern das Gebet bei. Und das sind ja 2 Texte, einmal im Matthäus und einmal im Lukas. Und im Matthäus sind dann noch nachher einige Verse überliefert, die im Lukas fehlen und so weiter. Man möge das zu Hause nachlesen. Aber schon die ersten Worte machen deutlich, was Gebet für Jesus ist. Vater unser, das sind gleich zwei Beziehungen. Jesus redet Gott als Vater an und mit dem, dass er dann unser sagt, macht er uns zu Brüdern und Schwestern desselben Vaters. Gleich schon in den ersten Worten, in der Überschrift, wenn man so will, sind die Beziehungen das, was das Wichtige am Gebet ist. Sofort wird man hineingenommen in die Familie Gottes. Da ist also keine Distanz da, oh Herr, du Allmächtiger oder so irgendwas, tu doch, mach doch, mach, rede doch, sondern es ist gleich mein Vater. Eigentlich aber müsste man übersetzen Väterchen, Papa, Papi. Eine ganz vertraute Form des Gebetes. Nicht so wie im Deutschen vor 100 Jahren, Herr Vater, können Sie bitte oder so irgendwas, sondern das ist Papi, es ist Vati. Eine vertraute Form, eine vertraute Art, mit Gott umzugehen. Das hatten die Jünger bei Jesus bemerkt. Da ist bei ihm was anders. Das ist nicht nur eine Liturgie, die da abgespult wird. Was hätten wir denn geantwortet? Bring mir doch mal das Beten bei. Muss man dabei knien? Was würdest du sagen? Müsste man knien, müsste man die Hände heben, müsste man die Hände falten? Wie macht man es denn richtig? Was würdest du denn sagen? Bring mir doch bitte, du gehst doch regelmäßig in die Kirche, du musst doch wissen, wie man betet. Bring mir das doch bei, wie betet man denn? An welchem Ort muss man das machen? Muss der Ort besonders heilig sein? Welche Worte benutzt man? Welche Formulierung? Welche Formulierung erhört Gott am schnellsten, am ehesten? Das wäre ja interessant. Jesus bringt ihnen das Vaterunser bei und setzt uns als Jünger Jesu gleich in die Beziehung zu Gott als Vater und untereinander zu Brüder und Schwestern. Ob es denn das passt oder nicht. Jeder, der zu diesem Gott betet, hat ihn zum Vater und den an deiner Seite gleich zum Bruder und zur Schwester. Und schon steckt man drin. Du kannst also nicht alleine mit Gott, du kannst alleine mit Gott reden, na klar. Aber sofort macht Jesus deutlich, du bist in eine Familie, in eine Gemeinde, in eine Gemeinschaft hineingestellt. Und all das, was uns so nervt an all den anderen und vielleicht auch an sich selber, ist dann sofort mit dabei. Vater unser. Schon die ersten Worte, schon ist der Hals voll. Oder man weiß, ich bin nicht alleine. Nicht nur das Ärgern über die anderen, sondern die Gemeinschaft, in die Gott mich hinein, in die Jesus mich hineinstellt. Wenn ich Jesus zum Haupt habe, kann ich mir es nicht leisten, den ganzen Rumpf abzuschneiden, weil ich den nicht leiden kann. Wer das Haupt haben will, muss den Leib lieben. Gemeinde. All das gehört dann mit dazu. Vater unser. Und schon wissen wir, um welches Thema es geht. Das ist schon toll. Bring uns das Beten bei. Du kannst nicht Gott lieben, aber die Brüder und Schwestern neben dir hassen. Du kannst nicht in diesen zerstörten Beziehungen leben. Das geht nicht. Sondern du bist in einer Gemeinschaft getragen und manchmal genervt. Und das gehört dazu. Und das hat mit der Erhörung des Gebetes zu tun. Und wenn man dann im Neuen Testament liest, dann wird auch deutlich, Paulus sagt das ja, dass Männer heilige Hände des Gebetes heben sollen ohne Zorn, ohne dass man eben noch die Leute ausgeschimpft hat und dann irgendwelche heiligen Formulierungen Gott gegenüber macht. Das gehört zusammen. Du bist eine Person und redest mit einem Gott, der die Leute an deiner Seite lieb hat. Das gehört mit dazu. Und wenn man sich dann das Vaterunser, was Jesus beibringt, deutlich macht und nochmal durchliest, das sind da sehr grundlegende Fürbitten. Tägliches Brot. Ah, wir würden um so viele andere Sachen beten. Brot. Ja, wahrscheinlich müssen wir es wieder neu lernen. Wenn es teurer wird, wenn ein Brot jetzt 5 Euro oder was das war, kostet, oder bestimmte Sorten von Brot. Es ist schon heftig. Tägliches Brot, gib es uns, Herr, wir brauchen es. Und dann geht es um Vergebung und Versuchung und Erlösung. Und eingebunden ist das Vaterunser dann in den Lobpreis vorne und hin. Geheiligt werde dein Name. Und am Ende heißt es dann, dein Reich komme, dein und so weiter. Eingebunden in den Lobpreis, das heißt zunächst einmal sind meine Fürbitten nicht das Wichtigste, sondern die Ehre Gottes. Dein ist das Reich. Dein Wille geschehe, all diese Dinge. Aber dann kommen die Fürbitten und Jesus nimmt die Fürbitten offensichtlich auch ernst. Das heißt, unsere Gebetsanliegen sind ihm wichtig. Ich möchte mit euch den Predigttext lesen, der sich jetzt anschließt, und zwar aus Lukas 11, die Verse 5 bis 13. Alles unter dem, nachdem das Vaterunser von Jesus den Jüngern beigebracht wird, ist das die Erklärung, die dazu geliefert wird. Jesus sagte zu den Jüngern, stellt euch vor, einer von euch hat einen Freund. Ja, wie alltäglich ist das denn? Stellt euch vor, ihr habt jemanden, den ihr mögt. Das ist ja doch relativ normal. Und mitten in der Nacht geht der zu ihm, klopft an die Tür und bittet ihn, leih mir doch bitte 3 Brote, das tägliche Brot. Denn ich habe unerwartet Besuch bekommen und nichts im Haus. Also so nach der Melodie, morgen ist Montag, morgen macht Aldi wieder auf und dann wollten wir eigentlich einkaufen. Wir haben alles am Wochenende weggefuttert. Meine Kinder hatten einen unendlichen Hunger. Morgen macht Aldi oder Lidl oder was auch immer wieder auf. Und heute Nacht ist er gekommen. Stell dir vor, und ich habe nichts mehr. Was für eine peinliche Situation. Das ist so normal wie nur was, dass man sich in so eine peinliche Situation hineinversetzen kann. Und ich habe nichts mehr im Haus, was ich dem anbieten kann. Und das ist doch mein Freund und der kommt. Wusste ich gar nicht, aber steht vor der Tür. Würde dann der Freund von drinnen antworten, ey Alter, mach die Tür wieder zu und geh. Stör mich nicht. Nerv nicht rum, lass mich in Ruhe, kauf dir dein Brot, wer weiß wohl, meine Kinder wachen sonst auf. Ich habe die Tür schon abgeschlossen und mich schlafen gelegt, außerdem könnten die Kinder in meinem Bett aufwachen, ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Würde der das machen? Und Jesus sagt, doch bestimmt nicht. Und alle Orientalen würden sagen, ja, das geht gar nicht, so geht's nicht. Wenn irgendetwas heilig ist im Orient, dann ist es Beziehung und Gastfreundschaft. Der Freund, der kommt in der Nacht, ein Gast ist heilig, er kriegt das, was man im Hause hat. Sonst geht das gar nicht. Ja, klar, natürlich, so, das ist klar. Das eine ist sicher, selbst wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen. Und ihm alles Nötige geben. Wahrscheinlich nicht nur Brot, sondern Butter und Käse und was weiß ich, was er da hat. Weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Darum sage ich euch, bittet Gott und er wird euch geben. Suchet und ihr werdet finden. Klopfet an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Denn welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? Trotz all eurer Bosheit wisst ihr den Menschen doch, was gut ist für eure Kinder und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die den Heiligen Geist schenken, in Matthäus im Paralleltext steht, Gutes geben, die ihn darum bitten. Also zunächst einmal nehmen wir wahr, dass Fürbitten bei Gott nicht verboten sind. Auch wenn man beobachtet, dass das Vaterunser so aufgebaut ist, dass vorher und am Ende die Ehre Gottes steht. Nicht deine Fürbitten, nicht meine Fürbitten. Aber Jesus macht hier auch deutlich, dass die Fürbitte, die Anliegen, die ich mitbringe, nicht geächtet werden. Jesus sagt eben nicht, Mensch, halt den Mund, mit deinen Anliegen nervst du mich. Sondern all das, was hier in der Erklärung steht, sind die Fürbitten, die auf meiner Seele, auf meiner momentanen Situation liegen, sind hier genannt. Und die sind so natürlich wie nur was. Stell dir vor, du hast einen Freund. Ja, wer hat das denn nicht? Und wenn der kommt, wenn mein Freund aus Hamburg kommt oder mein Bruder aus Berlin oder was auch immer, würde ich doch auch nicht sagen, komm, lass die Tür von draußen, übernachte vor der Tür, morgen früh ist auch ein Tag und so irgendwas. Nicht, würde man doch nicht machen, das geht doch gar nicht, macht doch keiner. Und das Interessante ist, dass ausgerechnet das Jesus mit dem Gebet vergleicht. So eine peinliche Situation. Man hätte sich viel heiligere Situationen ausdenken können, um deutlich zu machen, so betet man. Mit würdigem Ernst und mit allen wunderschönen biblischen Formulierungen um dem Herrn irgendwie und so weiter. Nee, so eine peinliche Situation, wie in der Nacht kommt der Freund. Und Jesus sagt, und jetzt stell dir vor, so kannst du mit Gott reden. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. Das heißt, das Gebet ist nicht irgendetwas, was nur am Sonntag oder am Sabbat oder wie auch immer oder nur im Tempel oder Synagoge oder wie auch immer zu liegen kommt, sondern das ist sowas Natürliches. Und die Art und Weise, wie der Freund da draußen bittet, so kannst du mit Gott reden, wie dein Schnabel gewachsen ist. Und da wird nichts Heiliges draußen gesagt. Sondern bitte gib mir Brot, er hat Hunger und er ist so eine lange Reise und ich bin doch sein Freund und er ist doch mein Freund und so weiter und so weiter. Jesus ächtet nicht die Fürbitte oder verbietet das, sagt nicht, dass das minderwertiges Gebet wäre, nein, ganz im Gegenteil. Er nennt ein alltägliches Beispiel und nutzt diese alltägliche Situation, um uns deutlich zu machen, wie wir mit Gott reden dürfen. So alltäglich wie nur was. Gastfreundschaft im Orient ist eine heilige Sache, eine heilige Pflicht, auch bei uns. Vielleicht nicht ganz so wie im Orient. Denn du weißt ja, auf der Autobahn kannst du auf eine Raststätte gehen und musst doch hier nicht gehungert und ausgehungert kommen. Und da gibt es Motels und da kannst du doch in der Nacht im Nachtschalter und da kannst du doch schlafen. Was kommst du jetzt zu mir? All das gab es ja damals nicht. Selbstverständlich nicht. Also so eine Situation wählt sich Jesus aus. Dass jemand in der Nacht kommt und es vielleicht selber auch gar nicht wollte, das ist schon verständlich. Wenn man zu Fuß geht, aber auch selbst wenn man ein Auto hat, wenn man nach Berlin fährt oder von Berlin kommt, irgendwo erwischt dich der Stau immer. Ob es bei Hannover ist oder um Berlin, um Potsdam herum, an den Autobahnkreuz Werder oder was auch immer, irgendwer staut da immer irgendwas. Und du kannst sagen, ich brauche wahrscheinlich so und so viele Stunden, aber du verrechnest dich. Und wenn du dich die ganze Zeit nicht verrechnet hast, auch um Magdeburg herum, dann ist es Dortmund, was dich aufhält. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde eingeladen zu predigen, weil ich dort einen Kollegen entpflichtet habe und bin anderthalb Stunden früher gefahren und bin eine halbe Stunde zu spät nach dem Gottesdienstbeginn angekommen. Ja, wie peinlich ist das denn? Das ist normal, selbst mit dem Auto. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand zu Fuß geht, irgendwann sind deine Füße platt. Oder es kommt während des Tages irgendein Römer und sagt, eine Meile trägst du mein Gepäck. Und dann musst du das als Jude tun, weil die Römer sind Besatzungsmacht und die machen das. Und dann kommt vielleicht noch ein zweiter Römer und sagt, und mein Gepäck nimmst du auch noch. Es gibt Situationen, die hast du nicht in der Hand. Damals nicht und heute Dortmund nicht oder Magdeburg oder Hannover oder Berlin oder Potsdam oder Autobahnkreuz Werder. Und dann steht er in der Nacht vor deiner Tür. Und wenn man das umdreht und du stehst vor der Tür und du hast keinen Schlüssel, fürchterlich. Und dann musst du bitten, anklopfen, ganz leise, aber doch so laut, dass er aufwacht. Und der andere ruft von oben aus dem ersten Stock, sagt, was ist denn? Mach meine Kinder nicht wach, sei ganz leise. Ich brauche Brot. Und es ist doch auch interessant, dass Jesus sagt, so selbstverständlich, wie das unter euch ist, dass ihr dann Brot gebt und das Nötige, was er braucht. So ist das bei Gott auch. Wenn derjenige jetzt sagt, ich gebe dir nichts, im Orient ist das ja auch unmöglich. Denn irgendwann sind natürlich auch die Nachbarn wach, gucken durch irgendein Fenster, durch irgendeine Gardine und schauen sich das an. Und wenn die mitkriegen, du gibst deinem Freund nichts und lässt ihn draußen stehen, das verbreitet sich. Das heißt, du stehst nicht nur in der Beziehung zu deinem Freund, sondern auch zur Nachbarschaft. Der ganze Ruf ist hinüber, wenn du nichts gibst. Und es ist doch interessant, dass Jesus sagt, genau so ist Gott im Druck, deine Gebete zu erhören. Die ganze Nachbarschaft sagt, was ist das für ein Gott, wenn er seinen eigenen Leuten nichts gibt. Es ist verblüffend, welches Beispiel Jesus da auswählt, um das Gebet zu erklären. Man hätte viel heiligere Situationen sich ausdenken können, ausgerechnet sowas Peinliches muss herhalten, um mir deutlich zu machen, dass ich zu Gott kommen kann, egal in welcher Situation, egal mit welchem Anliegen. Natürlich werde ich, wenn ich selber anklopfe, meinem Freund nicht auf den Nerv gehen, ihn anschnauzen von unten und sagen, nun rück endlich das Brot raus. Nicht? Natürlich nimmt man sich da freundliche Worte. Das braucht man aber dann nicht zu erklären. Man muss dann nicht sagen, aber so darfst du mit Gott nicht umgehen. Man nimmt Worte, die einem Freund angemessen sind, ihn nicht platt macht, ihn nicht ausschimpft. Aber das muss keiner erklären. In so einer Situation weiß man, wie man mit einem Freund in der Nacht umzugehen hat. Da muss mir keiner heilige Worte vorbeten. Und das, was ich brauche, das ist Gott wichtig. Wenn ich mir vorstelle, dass meine Anliegen bei Gott so ein Gewicht haben und dieses selbstverständlich wird er doch dann geben, über der Erhörung des Gebetes steht, dann macht das uns deutlich, wie wir mit Gott reden dürfen und dass wir uns da nicht verstecken müssen. Und dass wir nicht besondere heilige Worte benutzen müssen. Nachbarschaft, Gebet. Ausgerechnet so eine peinliche Situation, wie ein Freund, der in der Nacht kommt, mit dem man nicht gerechnet hat. Und man hat gedacht, morgen früh macht Aldi auf und ich gehe hin und kaufe dann was. Weil am Wochenende die Kinder alles weggefuttert haben. So eine Situation. Also keine Angst vor Gott, vorm Gebet. Wie sollen wir mit Gott reden? So selbstverständlich ist die Erhörung Gottes, die Erhörung meines Gebetes. Natürlich muss man auch wahrnehmen, dass der um Brot bittet und Brot kriegt. Da steht nicht, o Herr, lass den Mercedes regnen. Vielleicht gibt es Gebete, die Gott wirklich dann nicht erhört und sagt, nee, das brauchst du nur heute Nacht nicht. Vielleicht nimmt sich Gott die Freiheit, das eine oder andere auszusortieren. Ich hätte gern Trüffel, Marmelade mit irgend sowas. Vielleicht sagt der Freund dann, nee, das brauchst du heute Abend nicht. Wenn du möchtest, dann geh hin und hol's dir morgen. Aber von mir, Brot ist in Ordnung, er muss satt werden. Aber solche Sachen, ausgefallene Sachen, braucht man vielleicht nicht. Ja, Gott nimmt sich diese Freiheit, manches Mal auch das zu sortieren. Aber Jesus macht hier deutlich, der anklopft und wirklich etwas benötigt, der bekommt es. Das nächste Beispiel, was dann Jesus nimmt, ist wieder das Beispiel eines Vaters. Und auch das müssen wir, dürfen wir hören. Sofort ist diese Beziehung drin. Und beide Bilder korrigieren sich ja gegenseitig, ergänzen sich gegenseitig. Der Vater ist eine sehr enge Beziehung und der Freund ist eine sehr enge Beziehung. Mancher geht mit seinem Vater, mit seinen Eltern so um wie mit Abfall. Dann ist es sinnvoll, das andere Bild zu nehmen, wie mit einem Freund. Für manchen ist eine Freundschaft letztlich nur ein Steinbruch, den man so lange hat, wie man dann was rausbrechen kann, wie er nützlich ist. Freundschaft ist nur so lange nützlich, wie ich was von ihm bekomme. Und sonst kann er sich trollen, nimm mir den nächsten Freund. Auch das ist nicht in Ordnung. Dann nimmt man lieber das Beispiel vom Vater. Das heißt, beide Bilder ergänzen und korrigieren sich gegenseitig und machen deutlich, es ist eine enge Beziehung, die auf Dauer angelegt ist. Vater-Sohn-Beziehung ist eine lebenslange Geschichte. Das ist nicht nur mal so, nicht nur eine Eintagsfliege, sondern das währt das ganze Leben. Und Jesus nimmt dieses Beispiel hier wieder. Stellt euch vor, ihr habt einen Vater. Und dann kommt ihr und sagt, gib mir was zu essen. Welcher von euch? Und dann sagt Jesus, verschärft es ja noch. Und ihr seid ja noch böse. Und selbst bei euch, die ihr böse seid, ist es nicht so. Das ist ja eine Beleidigung. Selbst bei euch, die ihr böse seid, ist es so böse, noch nicht mal so böse ist es bei euch. Aber so deutlich wird auch, dass die Gebetserhörung so selbstverständlich ist. Wer wird seinem Sohn eine Schlange geben? Wer in Südostasien schon mal war, Schlangenfleisch, gegrilltes Schlangenfleisch, nur Muskel, das ist eigentlich eine Delikatesse. Aber eigentlich geht das nicht darum, um eine Delikatesse zu geben, sondern es geht darum, dass eine lebendige Schlange, wahrscheinlich eine Giftschlange, in der Hand eines Freundes oder eines Sohnes dann zubeißt. Wenn der Vater das Ding noch irgendwo am Schwanz hätte und das dann seinem Sohn gibt, vorne beißt sofort zu. Wer macht sowas denn? So unmöglich ist es, dass Gott an deinen Gebeten vorbeigeht. Das ist schon ein tolles Beispiel. Wer gibt seinem Sohn einen Skorpion? Diese Dinge haben wirklich einen Stachel hinten und die stechen. Wer macht denn sowas? Also erwarte doch nicht von Gott, dass er dir was Schlechtes gibt oder dass er dir gar nichts gibt. Geh ganz vertrauensvoll zu ihm, rede mit ihm, so wie man mit einem Vater und mit einem Freund, der dir Gutes will, reden würde. Rede die Worte, die auf deinem Herzen sind und mach dann nicht ein, was weiß ich was, irgend so eine Schnörkelgeschichte aus dem Gebet. Du kannst mit ihm reden, wie es dir ums Herz ist. Das mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird hier mit der Giftschlange zusammengepackt. Aber ich glaube nicht, dass das deutlich macht, dass der Heilige Geist besonders problematisch ist. Sondern es soll nur noch mal deutlich werden, wie weit das auseinander liegt. In Matthäus, im Paralleltext, heißt es Gutes, ausgerechnet an der Stelle. Von daher ist der Heilige Geist das Thema jetzt nicht besonders problematisch. Sondern es soll deutlich sein und deutlich werden, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist, etwas wirklich Gutes ist. Und Gott gibt es dir. Und wenn er das dir gibt, dann ist das gut und kein Problem. Leider haben wir in der Kirchengeschichte daraus ein Problem gemacht, aus dem Heiligen Geist. Ob man genügend hat oder zu wenig oder den Falschen und was weiß ich was. Aber eigentlich hier meint das nicht das Problem und ist auch keine Giftschlange. Nicht? Vorsicht vor solchen Auslegungen. Ein Freund, der in der Nähe ist, der in Rufweite ist und mir Gutes will. Dieses Gottesbild muss man sich von Jesus sagen lassen. Ein Freund, der in der Rufweite ist, mit dem ich reden kann, selbst in der Nacht über Probleme, die super peinlich sind. Und Gott hört zu und sagt, okay, ich mache einen Kühlschrank auf und hol das, was du brauchst, hole ich raus. Gebet ist Beziehung. Gebet ist keine Magie, wo man die richtigen Formulierungen bräuchte. Kein Zauberspruch. Das heißt, auch das Vaterunser ist kein Zauberspruch, den ich in der richtigen Art und Weise beten muss. Ich habe die Geschichte, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich habe bei einer Beerdigung das abgebrochen mit dem Vaterunser, weil die Leute das in einer Geschwindigkeit gebetet haben, die dem Gebet nicht angemessen ist. Aber es geht nicht um die Geschwindigkeit, es geht nicht um die Formulierung, sondern es geht um die Beziehung. Gebet ist kein Zauberspruch, wo man etwas herbeizaubert, wenn man die richtigen Worte sagt. Gebet ist nicht wie ein Codewort für den PC, wo sich dann, wenn man das richtig eintippt, dann nicht das eigene Programm öffnet. Das ist es nicht. Ich habe nicht mit einer Maschine zu tun. Ist nicht mit einem Codewort vergleichbar, der Adler ist gelandet, der Adler ist gelandet, nicht, wo James Bond dann vor dem Bunker steht vom MI6 und dann öffnet sich irgendeine Bunkertür und dahinter in den Katakomben von London hat er dann eine neue Uhr, wo er dann irgendeine Kreissäge drin hat und so solche Sachen. Nicht, das ist kein Codewort, wo sich irgendein Bunker öffnet und 007 durchgehen kann. Manchmal verwenden wir Gebet so, dass man sagt, du musst am Ende deines Gebetes noch das und das beten, dann erhört Gott. Ja, so ein Unsinn. Es ist kein Bunkeröffnungscodewort. Und wenn man es vergessen hat, oh, das hört Gott dann nicht. Es ist eine Beziehung. Es ist ein Freund und es ist ein Vater und keine Bunkertür. Aber wenn du betest, dann bete nicht, fang nicht bei Adam und Eva an und bete dann bis zur Offenbarung durch. Wenn es ein Vater unser ist, dann sind auch andere dabei, die zuhören. Und wenn die dann anfangen zu beten, oh Herr, lass ihn endlich zu Ende kommen, ist irgendwas falsch an deinem Gebet. Gebet ist dann auch Gemeinschaft, wo andere mit Ja und Amen sagen können, bete nicht Fürbitten anliegen, die keiner kennt aus der Gemeinde, sondern dass andere mit Ja sagen und Amen sagen können, weil sie wissen, um was es geht. Nicht jeder muss alles kennen, natürlich, aber bete keine Spezialgebete, sondern bete das, was andere mitbeten können. Aber eben offen und ehrlich und so, wie es dir ums Herz ist. Rogate, betet. Es wäre schön, wenn uns jetzt im Gebet einige leiten, die den Mut haben, kurz anschließend an das, was der Vorbeter gebetet hat. Wir wollen Gott ehren und uns bedanken bei ihm dafür, dass seine Ohren offen sind. Ich schließe dann das Gebet ab.